Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Maja Elmenreich. Denn Mi a Ami, vom Feind zum Freund. Nur vier kurze Worte benötigt die französische und auch die deutsche Sprache, um zu beschreiben, was Jahre gedauert hat. Nämlich, dass aus der Feindschaft der einstigen Kriegsgegner ein europäisches, ein freundschaftliches Miteinander wurde. Tiefpunkt und gleichzeitig auch Ausgangspunkt dieser Entwicklung war der 6. Juni 1944, der sogenannte D-Day, an dem die alliierte Invasion in der Normandie begann. Eines der ersten Ziele der Truppen war die Stadt Caen als Eisenbahnknotenpunkt von ganz besonderer Bedeutung. Man wollte sie eigentlich in Windeseile befreien, doch am Ende dauerte es Wochen. Denn die deutschen Verbände leisteten erbitterten Widerstand. Caen lag in Schutt und Asche und wurde neben den Stränden der Normandie zum Symbolort des Kampfes gegen die Wehrmacht. Heute am 75. Jahrestag der Invasion trafen dort Staatsoberhäupter ein zum Gedenken. Sonst kommen zahlreiche Touristen, auch um die vielen Gedenkstätten entlang der Küste zu besuchen. Das größte Museum in Caen ist das Memorial. Matthias Zahn hat es aus Anlass des heutigen Tages besucht.
Bombenangriffe, Tod, Zerstörung. Das Museum zeigt eindrücklich den Horror des Krieges. Es wird aber auch erklärt, wie es zu allem kommen konnte. Zum Beispiel, wie die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Das Museum ist auf den Überresten eines ehemaligen deutschen Bunkers gebaut. Auch dieser Bunker kann besichtigt werden. Gezeigt wird in den Ausstellungsräumen aber auch der Alltag im Krieg. Das Paris der 40er Jahre. Gezeigt werden Menschen, die auch damals ins Kino gegangen sind oder sich für Mode interessiert haben. Die Landung der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944 ist ganz bewusst nur ein Teil der Ausstellung. Isabelle Bournier, Historikerin und Projektleiterin beim Memorial de Caen.
Nous avons énormément de visiteurs.
Wir haben sehr viele Besucher, die aber zunächst mal an die Strände fahren. Der 6. Juni, der D-Day, da stehen die Strände im Mittelpunkt. Aber danach oder davor kommen sie, um zu verstehen, in welchem Kontext die Landung der Alliierten ablief. Und wir vom Memorial ordnen die Ereignisse in einen noch größeren geschichtlichen Zusammenhang ein.
Wichtig ist den Museumsmachern vor allem die Zeit nach der Landung der Alliierten. Die verlustreiche Schlacht um die Normandie, die sehr viel länger dauerte als von den Alliierten geplant. Bis September 1944 starben bei den Kämpfen und Bombardements 37.000 alliierte Soldaten, 55.000 deutsche Soldaten und es gab 20.000 zivile Opfer. Über die Jahrzehnte haben sich zwar die Fakten nicht geändert, wohl aber der Blick auf die gesamte Geschichte.
Das Konzept des Museums hat sich immer weiterentwickelt. Am Anfang, vor 30 Jahren, da stand die französische Sicht auf den Krieg im Vordergrund. Heute ist die Ausstellung ausgeglichener und zeigt auch die Sichtweisen der anderen am Krieg beteiligten Länder.
Gezeigt wird zum Beispiel, dass es wirklich ein Weltkrieg war, mit Kämpfen auch im Pazifik. Und das Museum entwickelt sich weiter, stellt sich auf die junge Generation ein, auf junge Menschen, die den Krieg nicht mehr von den Erzählungen der Großeltern kennen, sondern nur noch aus dem Schulunterricht. Isabelle Bournier setzt deshalb nicht nur auf den Blick zurück, sondern will ganz bewusst auch neue Themen setzen, die in die Zukunft weisen. Dazu gibt es neu ein 360-Grad-Kino, in dem die Geschichte Europas nach dem Krieg gezeigt wird. Ein Europa, in dem es nach 1945 weitgehend friedlich blieb. Isabelle Bourniers Botschaft an die Besucher.
La paix, c'est peut-être un mot trop, une notion trop difficile, trop vague.
Frieden ist vielleicht ein zu komplexes Wort, zu vage. Aber die Demokratie, die Freiheit. Jeder Besucher des Memorials kann mit dieser Idee nach Hause fahren. Wir sind nie sicher vor einer Diktatur, wir sind nie sicher vor einem Krieg. Das sieht man auch heute noch gut in Europa. Das ist unsere Botschaft für alle, für die Erwachsenen, für die jungen Besucher, für alle Besucher.
Vor dem Museum sitzen an diesem Tag im Frühjahr Pauline und Antoine, zwei 16-Jährige, die mit ihrer Schulklasse gerade das Memorial de Caen besucht haben. Beide sind sichtlich mitgenommen von dem, was sie gesehen haben.
Es ist sehr erschreckend und sehr real, was da gezeigt wird. Wir sind sehr jung. Wir haben überhaupt keine Vorstellung von damals. Das nimmt einen wirklich mit und man muss alles dafür tun, dass diese Fehler von damals sich nicht wiederholen.
Ein Mahnmal für die Zukunft, das Memorial de Caen. Matthias Zahn über das Museum, das an die alliierte Invasion in der Normandie erinnert.
I think laughter is a huge amount of power and it can really piss people off. Im Lachen steckt eine große Kraft. Es kann die Leute wirklich provozieren. Wenn sie einfach über Leute lachen, die versuchen, die Kontrolle über sie zu gewinnen, dann gibt es nichts, was sie schwächer machen kann.
Lachen und Macht. Mit beidem kennt sich Barney Abidi bestens aus. Deshalb ist das Lachen über bzw. das Lachen gegen die Macht bestimmendes Thema der Videokunst von Barney Abidi. Die 48-jährige Künstlerin aus Pakistan lebt seit einigen Jahren in Berlin und dort im Martin-Gropius-Bau wird heute eine große Einzelausstellung eröffnet, die erste von ihr in Deutschland überhaupt. Und deren Titel verbindet auch wieder das Ernste und den Humor. They Died Laughing. Das könnte zum einen heißen, sie lachten sich zu Tode oder aber auch, sie lachten, als sie starben. Ich habe unseren Kunstkritiker Carsten Probst danach gefragt, was genau meint Barney Abidi mit diesem Ausstellungstitel? Welche Variante wählt sie?
Also ich glaube, sie setzt eher auf diese zweite Variante. Natürlich gibt es dieses Wortspiel, sich totlachen, aus dem Englischen schon. Aber in einer Rauminstallation hier erzählt sie eben die Geschichte von drei indischen Soldaten, die auf Seiten Englands im Ersten Weltkrieg teilgenommen haben und dann in dem Schützengraben in Belgien plötzlich über einen Witz in Gelächter ausgebrochen sind. Und als sie dann gefragt wurden, weshalb sie dann angesichts des Gemetzels so in Gelächter ausbrechen können, dann sagen sie, ja, wenn wir hier schon alle sterben müssen, dann können wir auch lachen.
Das heißt, es ist eigentlich eher das Lachen der Verzweiflung, das Lachen als Übersprungshandlung womöglich, also als ein Reflex, der in dieser konkreten Situation ja völlig unangemessen ist.
Genau, also es hat etwas vom existenziellen Widerstand, Wut, Trauer, Absurdität, Distanzierung, das alles kann darin liegen, zielt auf eine Grundfrage eigentlich, um die es im Werk von Barney Abidi immer wieder geht. Wie kann man sich überhaupt einer totalen, vielleicht absurden Machtstruktur entziehen, die das eigene Leben fast unausweichlich dominiert? Das empfinde ich fast schon ein wenig als kafkaesk, diese Frage. Kafkaesk mutet eben dieser Humor in Abidis Film auch immer an.
Worauf bezieht sie sich? Sie ist ja in Pakistan geboren worden, lebt aber seit mittlerweile 8 Jahren in Berlin. Ist es die Macht in ihrer pakistanischen Heimat, die sie da ja in einer gewissen Weise auch so ein bisschen aufs Korn nimmt?
Ja, die Szenerien spielen häufig in ihrer Heimat, in diesen Filmen. Vielleicht nehmen wir mal 2 Beispiele. Ein in dem Video Reserved, da wartet eine ganze Stadt auf das Eintreffen einer Regierungskolonne. Der Verkehr wird angehalten, ein Platz mit Stühlen bestückt. Dann warten in Regierungsgebäuden irgendwelche uniformierten Würdenträger. Eine Gruppe Schulmädchen in weißen Kleidern muss immer wieder aufspringen und ihr Jubelständchen üben. Aber die Kolonne trifft nie ein. Das Warten geht also scheinbar endlos weiter. Oder auf der Rasenfläche eines Stadions werden 5 Millionen Stühle für Besucher hingestellt, für einen Weltrekord, den größten Chor, der je die pakistanische Nationalhymne gesungen hat. Aber das Ganze wird dann wegen eines Organisationsfehlers sagen und klanglos abgesagt. Und ein Mann, der daran teilnehmen wollte, beginnt dann aus Frustration über diese Absage, ja, für einen eigenen Weltrekord zu trainieren, nämlich 151 Walnüsse in der Folge mit seiner bloßen Stirn auf einem Tisch zu knacken. Also absurder Humor, aber eben auch tatsächlich der realen Situation abgeschaut in Pakistan, der Machtausübung, der Korruption, der extremen Armut. Insofern hat es auch immer etwas von einer Pars pro Toto für alle autokratischen Regime, natürlich.
Mhm. Wie sieht das aus? Wie ein Dokumentarfilm geradezu oder wie eine inszenierte Persiflage?
Ja, man merkt schon, dass das inszeniert ist, gerade bei dieser Szene mit dem rekordverdächtigen Walnussknacker. Das ist natürlich etwas Inszeniertes, aber auf der anderen Seite haben sie das immer an diesen Orten. Und wenn sie diese Gegenden bereisen, dann spüren sie auch, das ist etwas, was der Realität direkt abgeschaut ist.
Wie bereist man diese Ausstellung? Geht man da von einem Videoscreen zum nächsten, setzt sich immer wieder hin, steht auf und geht weiter?
Ja, genau. Das ist fast wie eine Reise und das finde ich deswegen ganz interessant, weil der Gropius-Bau selbst eigentlich als schwer zu bespielen gilt in Berlin, also mit seinen riesigen Kabinetten. Da tut man sich eigentlich relativ schwer mit der Inszenierung und Barney Abidi hat das mit ihrer Kuratorin aber sehr geschickt gelöst, indem sie eben ganz verschiedene Situationen mit ihren Videos geschaffen hat, mal kreisförmig, Parcours, mal wirken die Videowände so wie abgestellt, nur in einer Raumecke. Also insgesamt hat sie sich das sehr, ja, sehr installativ angelegt, sodass man tatsächlich den Eindruck hat, man verbringt nicht einfach Zeit vor einem Video, das man sich anschaut, sondern wird hineingezogen in eine dynamische Landschaft von Bildern, die sich eben immer weiter von Raum zu Raum auch antwortet.
Jetzt sprachen Sie gerade von der Wanderung, von der Reise durch diese Landschaften. Es gibt ein neues Projekt extra für diese Ausstellung, die heißt The Lost Procession, also die verlorene Prozession. Worum geht's da?
Das ist ohnehin ein ganz besonderes Video, weil da dieser beschriebene Humor von Barney Abidi nicht greift. Da geht es eigentlich um eine schiitische Minderheit aus der Mongolei in Pakistan, die eben ständig verfolgt wird und auch Opfer von Anschlägen wird und die Asyl in Deutschland, speziell in Berlin, auch gefunden hat. Und da hat sie erst einmal in Berlin auch eine Prozession gefilmt, also dokumentarisch gefilmt, und ist aber auch bei den Aufnahmen vor Ort in Pakistan, in Quetta vor allem, wo diese Community früher auch vor allem gelebt hat, ist sie selber eigentlich eine involvierte Dokumentarfilmerin, weil sie selbst auch, wie sie sagt, Schiitin ist und selbst eine persönliche Betroffenheit in diese Geschichte mit hineinmengt. Und da, sagt sie, hört für sie der Humor auf.
Da hört der Humor auf, aber ansonsten gibt es viel zu lachen in dieser Aufstellung.
Zu schmunzeln, ja.
Zu schmunzeln also eher. Carsten Probst über They Died Laughing. Die Ausstellung der Videokünstlerin Bani Abidi ist ab heute bis zum 22. September im Martin-Gropius-Bau in Berlin zu sehen. Wir vergrößern jetzt den Bildschirm und wechseln zur Leinwand. Und an diesem Kinodonnerstag wollen wir über den südkoreanischen Regisseur Lee Chang-dong sprechen, der aus 6 Buchseiten einen 2,5-stündigen Film gemacht hat. Lee Chang-dong, der selbst als Schriftsteller seine künstlerische Karriere begonnen hat, bevor er zum Film wechselte. Er hat sich bei seinem weltberühmten Kollegen Haruki Murakami bedient. Eine Kurzgeschichte des Japaners lieferte ihm den Stoff für Burning, einen Film, der im vergangenen Jahr bei den Filmfestspielen in Cannes von der Kritik bejubelt, von der Jury aber sträflich ignoriert wurde. Im Mittelpunkt von Burning stehen Yong-soo, ein junger, ebenfalls schreibender Außenseiter, und seine einstige Schulfreundin Haemi. Nach Jahren treffen sich die beiden wieder. Eine Liebesgeschichte, eine Coming-of-Age-Story? Frage an unseren Filmkritiker Rüdiger Soestand hier bei mir im Studio. Wohin geht die Reise? Also wohin führt dieser Plot?
Ja, eigentlich in einen Abgrund, kann man sagen, einen Abgrund der Leidenschaften. Das Burning des Titels, das kann man sehr verschieden verstehen. Unter anderem sind es eben die brennenden Leidenschaften, aber nicht nur zwischen den Zweien, sondern es kommt eben das rein, was in vielen guten Geschichten dann reinkommt, ein drittes Element, das ist ein anderer Mann. Und es entwickelt sich eine, wenn man so will, ganz klassische Dreiecksgeschichte daraus. Die beiden sind sehr verschieden und konkurrieren um die Frau, die Gunst der Frau. Und dann ist natürlich nochmal wieder eine Wendung, die muss man erzählen, weil sie passiert auch schon in der Hälfte des Films, dass nämlich die Frau dann plötzlich verschwindet. Und es ist nicht ganz klar, was mit ihr los ist. Vielleicht ist sie einfach abgehauen, vielleicht hat sie sich irgendwohin zurückgezogen, vielleicht ist sie aber auch tot. Und wir erleben das alles als Zuschauer aus der Perspektive dieser einen Hauptfigur, Yong-soo, des Schriftstellers.
Es ist nicht ganz klar, sagen Sie. Dem Zuschauer wird es auch nicht ganz klar. Also es gibt mehr Fragen als Antworten.
Ja, aber im besten Sinn. Also nicht so, dass man da so ratlos übrig bleibt, sondern dass man sich natürlich ein bisschen selber dann auch eine Geschichte erzählt, wie man das ja bei guter Literatur vielleicht noch öfter als bei Filmen, weil die Bilder so eindeutig sind, wie man das da macht, dass man überlegt hin und her, wie hat man das jetzt zu sehen? Der Regisseur ist ja auch ein toller Regisseur einfach. Es ist, glaube ich, einer der besten Filme in jedem Fall dieses Jahres. Der legt lauter kleine Zeichen, die den Zuschauer, ja, der Zuschauer wird selber ein bisschen zum Detektiv, und man muss dazu sagen, dieser Schriftsteller wird auch schon zum Detektiv, also wir mit ihm, weil er dem Schicksal der jungen Frau nachforscht. Und der Dritte, der dann Ben heißt, also einen amerikanischen Namen hat, der einen schwarzen Porsche fährt, schwarz, die Farbe des Bösen, und so schon ein bisschen der Schurke im Spiel ist, mindestens der Antagonist, der ist nicht besonders sympathisch, ein reicher Schnösel, sehr arrogant, der auch sein Geld ausspielt und als Machtmittel verwendet, der wird dann, da wird eigentlich erforscht, was mit dem los ist, aus der Perspektive des anderen Mannes. Es geht also sehr stark, wenn man so will, um Männlichkeit, um keine Frage auch toxische Männlichkeit.
Und unsere Sympathie als für die Zuschauer liegt eindeutig beim Außenseiter, also bei dem, der nicht mit der Faust auf den Tisch schlägt und der den Schlüssel zum Porsche besitzt, oder geht es gar nicht so sehr um Sympathien?
Es geht schon, glaube ich, auch um Sympathien, weil, wie gesagt, man ist schon eher bei der Figur, mit der der Film auch anfängt. Wir wollen ja nicht unbedingt verraten, wie es ausgeht, aber man kann schon klar machen, das ist ein Psychothriller, und das ist, wie ein guter Thriller, hat er auch so was Vexierbildhaftes, also dass man das aus sehr verschiedenen Perspektiven sehen kann. Man kann im Grunde die Perspektiven aller drei Figuren aufnehmen, und andere Regisseure haben das ja auch so gemacht, Rashomon, der Klassiker von Kurosawa, wo wir jede Geschichte aus mehreren Perspektiven erzählt bekommen. In diesem Fall kann man sich überlegen, ob dieser Ben, dieser Antagonist, nicht eigentlich auch ein Leidender ist und nicht eigentlich auch auf seine Art ein bisschen ein Opfer ist. Aber ich glaube, dass der Film, der eben Indizien auslegt, dann schon auch eine bestimmte Lesart nahelegt, die nicht nur jetzt meine ist. Also in dem Sinn, es gibt schon einen Bösen und einen Guten.
Klingt jetzt nach bedrückenden Atmosphären und das würde ja eigentlich auch ganz gut zur literarischen Vorlage passen. Nämlich Murakami ist ja auch so ein Zeichner, da hat man ja das Gefühl, es bleibt eher am Ende ein Geschmack im Mund als eigentlich so eine ganz konkrete Geschichte. Mhm. Ist das so? Was für Bilder werden da gefunden für diese Atmosphären?
Ja, ich glaube, das ist ja auch die asiatische Ästhetik an und für sich. Ist ja eher eine Bildästhetik und nicht so sehr eine plotlastige Ästhetik, wie die das im Westen ist. Das gilt für die Literatur wie fürs Kino. Und es ist ja auch interessant, ein japanischer Autor wird für Korea adaptiert. Es ist schon eine Geschichte, die uns was über koreanische Gesellschaft erzählt. Gleichzeitig scheint mir ein sehr universaler Film, weil wir uns in diese ganzen Figuren, in das, was sie antreibt, hineinversetzen können. Und es ist eine, ich finde es nicht bedrückend. Ich finde es, es ist ein wunderschöner Film. Es ist eine schreckliche Geschichte teilweise. Aber es ist ein schöner Film, der sehr viel mit Musik zum Beispiel arbeitet. Die ist ja für Murakami auch sehr wichtig und auch für Lee Chang-dong als Regisseur. Viel Musik, intensive Bilder. Es gibt eine Tanzszene, auch ungefähr in der Mitte des Films, die auch was sehr Erotisches, was sehr Sinnliches hat und die sich unmittelbar auf die Zuschauer überträgt. Und Burning, wir sehen öfter Feuer. Wir sehen bestimmte Dinge brennen. Es könnte sein, dass eine der Figuren ein Feuerteufel ist. All das spielt auch eine Rolle, aber es sind schon vor allem die Leidenschaften, die brennen.
Und es bleibt viel offen. Sie haben jetzt gerade Lee Chang-dong schon sehr gelobt. Erkennen Sie da eine persönliche Handschrift bei ihm?
Also in seinen Filmen, der hat eine ganze Reihe von Filmen gemacht, die schon immer eigentlich an internationalen Festivals oft in Cannes gelaufen sind, Preise gewonnen haben. Ich finde das in seinen Filmen nicht so eine klare Handschrift, die man, bei Tarantino kann man immer sagen, ist klarer Tarantino-Film. Hier sieht man das ein bisschen in den Bildern. Es gibt eine bestimmte Bildsprache, eine Affinität für die Natur, für weibliche Hauptfiguren. Und es ist ohne Frage in dem Sinn eine asiatische Ästhetik, dass es was Zurückgenommenes auch hat und dass immer Raum bleibt.
Danke, Rüdiger Soßland. Burning, der neue Film von Lee Chang-dong, läuft heute in den deutschen Kinos an. Der Chilene José Vidal ist ein ganz genauer Beobachter. Er studierte Anthropologie und Soziologie, interessiert sich für das Miteinander von Menschen, aber auch für tierische Kollektive und für das Funktionieren von Ökosystemen. Was bringt Individuen zusammen und was hält sie zusammen? Auch als Choreograf stellt José Vidal sich diese Fragen. So hat er sich als Spezialist für Massenchoreografien einen Namen gemacht. Sein jüngstes Projekt wurde gestern in Hamburg uraufgeführt. Emergenz heißt es und bringt mehr als 100 Menschen gemeinsam auf die Bühne. Tänzerinnen und Tänzer aus Hamburg, Mitglieder seiner eigenen Kompanie aus Santiago de Chile und 60 Nicht-Profis aus Hamburg. Elisabeth Niering war gestern Abend in der Halle K6, der größten Bühne des Spielortes Kampnagel, und hat Emergenz für uns gesehen.
Die Bühne ist voll, richtig voll. 100 Menschen in kurzen schwarzen Hosen und Hemden füllen die Halle aus. Was auch mit der Sitzordnung zu tun hat, denn das Publikum hat nicht nur im Zuschauerraum, sondern auch in mehreren Reihen rechts und links auf der Bühne Platz genommen. Der Raum, der den Tänzerinnen und Tänzern aller Altersklassen zum Bewegen bleibt, ist also eingeschränkt. Und dennoch, oder gerade deshalb, die Energie, die diese Masse erzeugt, ist beeindruckend. Wellenförmig, fließend, aufschießend, abweichend, fluide, quirlig, zappelig. Die Bewegungsqualitäten jedes einzelnen Performers erinnern abwechselnd an schwebende Wasserpflanzen, wilde Stammesriten oder tranceartige Tänze auf Technopartys. In der Raumchoreografie spielt José Vidal mit Fülle und Leere und Höhenwechseln. Zum Beispiel, wenn alle am Boden hocken und gleichzeitig oder nach und nach spitz in die Höhe schießen. Immer wieder treffen sich Tänzerinnen und Tänzer mitten in der Bewegung an verschiedenen Punkten im Raum, ballen sich zu kleineren oder größeren Gruppen zusammen, um anschließend wieder auseinanderzustäuben. Die verschiedenen Formationen lassen sich kaum auseinanderhalten. Körper ordnen sich in fließenden Übergangsstadien zu Mustern wie lose Linien und Kreise. Allein durch die räumliche Nähe der Performer zueinander gehen die Formen stetig ineinander über, diffundieren dann in totale Bewegungsanarchie, um sich anschließend wieder zu bewegten Körperskulpturen zusammenzufinden. Choreografisch sind also keine eindeutigen Strukturen auszumachen, zumindest zu Beginn der einstündigen Performance, die etwa nach der Hälfte von einem zweiten Teil abgelöst wird, der organisatorisch etwas strukturierter wirkt, in manchen Momenten aber auch dicht an Effekthascherei vorbeischrammt. 60 Laientänzer sind in der großen Menge von den Profis kaum zu unterscheiden. Zoomt man mit dem Blick an einzelne Tänzer heran, sind natürlich Unterschiede zwischen sicheren, technisch versierten und mitunter etwas unbeholfeneren Bewegungen zu bemerken. Den Gesamteindruck schmälern diese Unterschiede jedoch keineswegs, und der ist auf das Panorama der Masse und das Aufgehen des Einzelnen in der Gruppe angelegt. Ein Ansatz, der durchaus problematisch sein könnte, denkt man an große Massenchoreografien, die die Gleichschaltung von Bewegung und die Homogenisierung von Körpern erfordern. Doch José Vidal führt seine 100 Tänzer mit sichtlich Spaß an der Sache so entschieden zu einem ungeheuer beweglichen und bewegten Kollektiv zusammen, dass der Unterschied zu den Vereinheitlichungsprozessen von repräsentativen oder gar militärischen Massenchoreografien größer nicht sein könnte. Auf diese Weise entfaltet Emergenz eine suggestive Wirkung, die trotz der Menge an Menschen nicht aus dem monumentalen, sondern aus dem zwanglosen Zusammenführen vieler individueller Körper und Energien entsteht. Kein Haltepunkt, kein Verharren, nur ein beständiges Werden und Vergehen. Die Performance Emergenz macht nicht nur Spaß, sie ist auch eine wunderbare Metapher für das Funktionieren komplexer Organismen und damit des Lebens schlechthin.
Findet unsere Tanzkritikerin Elisabeth Nehring. Sie berichtete aus Hamburg von der Premiere von Emergenz, der neuen Choreografie von José Vidal. Für Buchhändler, Verlage und Autoren gab es heute gute Nachrichten. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anna Kohn.
Denn zum ersten Mal seit 2012 ist die Zahl der Buchkäufer in Deutschland wieder gestiegen. Fast 30 Millionen Menschen ab 10 Jahren haben im letzten Jahr mindestens ein Buch gekauft. Diese Zahlen hat der Börsenverein des Deutschen Buchhandels heute herausgegeben. Hauptgeschäftsführer Alexander Skipis sprach von einem Wendepunkt. Die größten Zuwächse gab es in den Altersgruppen, bei denen in den letzten Jahren die meisten Käufer verloren gegangen waren, sagt Skipis im Deutschlandfunk.
Diese Altersgruppen haben sich sehr erfreulich entwickelt. Wir haben bei den 20- bis 29-Jährigen 15,2% hinzugewinnen können, bei den 30- bis 39-Jährigen 15,8%. Das heißt, dort, wo wir die größten Verluste haben, haben wir jetzt auch wiederum die höchsten Zugewinne.
Zu den Gewinnern im letzten Jahr zählt vor allem auch das Sachbuch. Es konnte 2018 den stärksten Umsatzzuwachs verzeichnen.
Wir wissen alle, wie es ist, wenn wir im Netz etwas recherchieren. Man verliert sich dann langsam, weil es sehr schwierig ist, Prioritäten zu finden und Vertrauen zu finden in die bestimmten Informationen. Anders das Sachbuch. Das Sachbuch bietet eben diese gesicherten Erkenntnisse, diese gesicherten Fakten und hat obendrein dann noch vielleicht die pointierte, fundierte Meinung des Autors zu einem Thema.
Dass wieder mehr Menschen Bücher kaufen, liegt laut Skipis auch an neuen Konzepten in den Buchhandlungen, an Social-Media-Aktionen zum Beispiel und kreativen Veranstaltungsformaten.
Da sind Ideen dabei, wie zum Beispiel Yoga in der Buchhandlung anbieten. Das war damals etwas belächelt worden, als wir das veröffentlicht haben, aber das scheint offensichtlich super gut zu funktionieren.
Soweit Alexander Skipis im Deutschlandfunk in der Sendung Büchermarkt. Das ganze Gespräch mit ihm können Sie in der DLF-Audiothek-App auch noch einmal nachhören. Die erste Spielzeit von Martin Kuschei am Wiener Burgtheater wird vielsprachig. Der 58-jährige Österreicher will mit Regisseurinnen und Regisseuren aus 13 Ländern arbeiten. In einer Inszenierung werden Deutsch, Englisch, Arabisch und Hebräisch zu hören sein. Kuschei sagte heute, er wolle Vielsprachigkeit. Ganze Aufführungen in anderen Sprachen seien aber vorerst nicht geplant. Kuschei wechselt ja vom Münchner Residenztheater nach Wien. Für den Spielplan 2019-20 bringt er unter anderem 4 eigene Inszenierungen aus München sowie 14 Schauspieler mit. Kuscheis erste eigene Neuinszenierung soll im November die Hermannsschlacht von Heinrich von Kleist sein. In knapp einer Woche, am 12.06., wäre Anne Frank 90 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass zeigt das Jüdische Museum Gegenstände aus dem Alltag der Familie Frank im Museum Judengasse in Frankfurt. Unter den Objekten sind zum Beispiel die Bauklötze, mit denen Anne und ihre Schwester Margot gespielt haben, ein Poesiealbum, in dem Anne etwas für eine Klassenkameradin geschrieben hat, und ein Beutel, den sie selbst bestickt hat und in dem sie in Amsterdam ihr Nachthemd aufbewahrt hat. Außerdem werden auch Bücher von Annes Vater Otto Frank ausgestellt, sowie kurze Reime, die sich die Familienmitglieder gewidmet hatten. Bei der kurzzeitigen Ausstellung werden auch Objekte gezeigt, die vorher noch nie öffentlich zu sehen waren.
Soweit die Kulturmeldung von und mit Anna Kohn. 75 Jahre D-Day, die Gedenkfeiern in der Normandie, die sind gleich ein Thema in den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten um 18 Uhr. An dieser Stelle bedankt sich für Ihr Interesse Marja Elmenreich.